Sex Me, If You Can, der Podcast von Alina Sullivan.
Sex Me, If You Can, heute ein Deep Dive nach der Kommunalwahl. Wir wollen etwas über Verhältnisse, über Zahlen, über Mehrheiten natürlich erfahren, sowohl in der Stadtverordnetenversammlung wie auch in den Ortsbeiräten. Und dazu herzlich willkommen, liebe Aileen.
Willkommen, Andreas. Und in der kommunalen Ausländervertretung, die dürfen wir nicht vergessen.
Die dürfen wir nicht vergessen, ganz genau, habe ich unterschlagen bei der Ansage. Das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiges Gremium und deshalb wollen wir das auf jeden Fall mit berücksichtigen. Standardmäßig ist Wahlanalyse in Frankfurt und wie an eigentlich allen anderen Orten etwas papierheavy. Man hat jahrzehntelang wirklich große Folianten produziert, um diese ganzen Zahlen, man könnte sagen den Zahlensalat, irgendwie in den Griff zu bekommen. Hier gibt es einen Quantensprung, hier hat sich einiges geändert in Richtung Digitalisierung, richtig?
Ja, wir haben ein sehr digital affines Statistikteam, was weiß, was es tut.
Und das ist immer eine gute Sache.
Also die sind aber auch wirklich top. Also die haben auch in Deutschland jetzt den Vorreiter mit diesem Modul geschaffen, wo wir jetzt auch mit dem Statistikportal, was wir schon letztes Jahr vorgestellt haben, jetzt eben die Wahlanalyse komplett digital auch anbieten können. Ich weiß, manche Journalisten finden das nicht so hammer, dass sie nicht ein Heft haben, in dem sie gerne drin rumblättern können.
Das sind aber die U50.
Nee, das stimmt nicht.
Wahrscheinlich.
Tatsächlich nicht.
Ja,
ich glaube nicht, dass der spezielle Journalist den Podcast hört, aber es ist ein jüngerer Journalist, der das gerne gehabt hat. Was ich auch verstehe, ne? Manchmal ist es ja auch ganz schön, in sowas rumzuschmökern. Jetzt müssen sie sich halt durchklicken.
Ja.
Genau. Es gibt eben dieses Dashboard, das ist von unserem Statistikteam selber gebaut worden. Hat einen guten Moment gedauert, ist Open Source, kann deshalb aber auch weiter genutzt werden von anderen Städten. Und wird auch bald als Open Code angeboten. Also eigentlich eine ziemlich coole Sache. Und da kann man sich dann alles anschauen, was es so zu analysieren gibt. Also wie zum Beispiel die Stimmen verteilt worden sind, wenn jemand eine Liste angekreuzt hat und dann panaschiert hat bei jemand anderem, welche Kandidierenden wie viele Stimmen nochmal einzeln bekommen haben und das nicht nur für die Stadtverordnetenversammlung, auch für die Ortsbeiräte und die KAV. Da kann man sich auch nochmal zum Beispiel, das ist spannend bei den Ortsbeiräten, auch die Altersverhältnisse anschauen von denjenigen, die gewählt worden sind und der Bevölkerung in diesem Ortsbeirat.
Total spannend, ja.
Das ist richtig interessant,
ja.
Genau. Und deswegen, das ist ein sehr cooles Tool, durch das wir hoffentlich mehr Transparenz und ein bisschen mehr Nachvollziehbarkeit aufs Wahlgeschehen auch einfach anbieten können, auf digitalem Weg.
Kann sich jeder angucken?
Jeder kann sich angucken.
Großartig.
Unter statistikportal.frankfurt.de und dann / Wahlanalyse. Oder einfach, man klickt sich durchs Statistikportal unter die aktuellsten Publikationen. Da ist dann auch ein kleines rotes Viereck drumherum, steht neu, kann man eigentlich nicht übersehen.
Das Ganze erinnert mich so ein bisschen an unsere Folge mit dem Gesundheitsamt, wo eben auch Digitalisierung im Prinzip auf der Überholspur dann stattgefunden hat und man dann auch Angebote geschaffen hat, die kopierbar sind oder nachvollziehbar sind auch für andere Kommunen. Und das ist ja sozusagen auch ein bisschen dein Mantra, dass du gesagt hast, naja, wir wollen nicht immer die Welt neu erfinden, sondern wir wollen auch partizipieren und Best-Practice-Geschichten uns ansehen an anderen Orten. Und ja, jetzt macht Frankfurt den Erstaufschlag. Gibt es schon Kommunen, die geklopft haben an der Tür?
Also es gibt schon Kommunen, aber da sind die Namen noch nicht öffentlich.
Mhm.
Und dadurch, dass eben das ganze Backend, also der ganze Code auch online gestellt werden soll, so eine Bundesplattform, wo Behörden ihre Open-Source-Applikationen und die Codes dazu eben auch öffentlich stellen können, da wird es dann auch landen, dann können sich andere Kommunen auch ganz unabhängig das einfach ziehen und die Module auch dann so anpassen, wie sie es quasi brauchen. Also so ein bisschen Sharing is Caring, was dann da auch betrieben wird, was auch super wichtig ist, ne? Weil ich meine, ich glaube, Frankfurt ist natürlich nicht die einzige Stadt, die Wahlanalysen macht. Es ist halt die Frage, wie wir zu einer souveränen digitalen Öffentlichkeit kommen. Und wenn dann eine Behörde sich schon die große, große Mühe macht, was das Team ja auch gemacht hat, sowas auf die Beine zu stellen, dann können ja eigentlich nur alle davon profitieren, wenn man es sich kopiert.
Gucken wir uns mal die drei Wahlentscheidungen an, nämlich die Stadtverordnetenversammlung, die Ortsbeiräte und die KAV. Und beginnen natürlich mit der Stadtverordnetenversammlung. Welche Zahlen kannst du uns dann näher bringen, insofern, was Wahlbeteiligung angeht, was Stimmverteilung, was Wanderung angeht?
Also ich glaube, was am spannendsten jetzt vorweg erstmal ist, weil das immer die Frage war, die alle gestellt haben, ist der Blick auf die Wahlbeteiligung. Ne? Genau. Die sind klassischerweise bei Kommunalwahlen seit, ich glaube, 2001 nicht mehr so hoch. Da wurde auch das Kumulieren und Panaschieren eingeführt tatsächlich. Ob das jetzt Korrelation, Kausation, lasse ich mal stehen. Ich bin keine Wissenschaftlerin in dem Feld. Aber ich glaube, es ist schon ganz cool, dass wir eine gestiegene Wahlbeteiligung haben bei den Wahlen jetzt. Es sind zwar in Anführungszeichen nur fast 5%, also wir sind von 45% auf fast 50 gegangen. Ich lasse jetzt mal die Nachkommastellen weg. Und ich finde, das ist schon mal ein gutes Signal. Also mehr Menschen sind wählen gegangen, Punkt. Es müssen natürlich noch mehr werden, aber die Tendenz ist schon mal die richtige. Und tatsächlich, was viele auch gefragt haben, ist die Entwicklung bei der Briefwahl, weil wir ja 2021 dieses krasse Corona-Jahr hatten, ne, wo wir auch Ausgangssperren hatten, wo jeder seinen eigenen Stift mitbringen sollte zur Wahlurne mit Maske in der Wahlurne. Da haben ganz, ganz viele die Briefwahl gemacht und deswegen ist auch die Briefwahl jetzt, weil wir nicht mehr in Pandemiezeiten leben, zurückgegangen um, naja, tatsächlich fast 14%. Also das ist schon ordentlich was.
Das wäre übrigens natürlich auch, was die Wahlbeteiligung angeht, der Disclaimer, den wir bringen müssen. Natürlich war das die Corona-Wahl und jetzt haben wir eine Nicht-Corona-Wahl. Und allein das lässt natürlich vermuten, dass ein paar mehr Leute dann nicht nur Interesse haben, sondern sich auch trauen,
das stimmt,
zu gehen.
Das stimmt. Also, das kann wirklich tatsächlich ein Faktor gewesen sein, ne? Irgendwie nicht gecheckt, wie man die Briefwahl macht oder und dann in Kombination mit, ich traue mich nicht ins Wahllokal zu gehen. Ich weiß nicht, ob das bei vielen ein Grund war, aber bei der einen oder anderen Person wird das sicherlich auch mit reingeschlagen haben. Ja, und ansonsten, was ich spannend finde, ist, dass wir weniger Stimmzetteln hatten, die verändert worden sind. Sprich, wenn ich verändert sage, meine ich kumulieren, panaschieren, das heißt, einzelne Kandidierenden haben nochmal extra Stimmen bekommen oder es wurden irgendwie Listen gestrichen oder so, heißt ein unveränderter Stimmzettel, also nur ein Listenkreuz. Und davon hatten wir diesmal tatsächlich mehr.
Mhm. Ganz interessant, denn eine wirklich sehr platte, aber sehr heftig und laut geführte Diskussion in den Zeitungen, in den Medien, im Wahllokal war natürlich die Größe des Stimmzettels. Und daran kann man natürlich ablesen, wie viele nehmen dieses Angebot wahr, das zutiefst demokratisch ist. Das hatten wir in der letzten Folge natürlich auch ganz klar so gesagt. Auf der anderen Seite natürlich ein bisschen sperrig ist. Ne? Also wie viele Leute sagen einfach, ich wähle halt die Partei, die ich meinetwegen vielleicht immer gewählt habe und ich mache es mir ganz einfach oder ich guck mal rein, Mensch, kenne ich da jemanden und häufel da ein bisschen. Und diese Erkenntnisse sind natürlich wahnsinnig wichtig, um einfach auch mal einen Nachdenkungsprozess in Gang zu setzen, ob man bei diesem System gerne bleiben möchte, ob sich das wirklich lohnt oder eben nicht.
Ich glaube, da streiten sich auch die Politikwissenschaftler sicherlich drum. Ich finde es schon interessant, ne, weil du bei einer Kommunalwahl natürlich diesen Faktor Mensch vor Ort auch einfach immer hast.
Ja.
Und natürlich ist es dann auch so, das kann man jetzt bewerten, wie man möchte, aber wenn man irgendwie seinen Nachbar kennt und der setzt sich beim Ortsbeirat ein und man weiß, es ist ein engagierter Typ, den trifft man in der Waschküche immer, wenn er seine dreckigen Klamotten gerade in die Waschmaschine schmeißt und dann unterhält man sich irgendwie nett oder die Kinder spielen irgendwie regelmäßig zusammen. So, ich glaube, da kommt dann schon eine andere Verbundenheit zusammen und dann gibt man dem mal 3 Stimmen, ob man dem jetzt politisch nah ist oder nicht. Aber ich glaube, das ist gar nicht zu unterschätzen, dass das natürlich auch, also eine Frage der Community, der Nähe, der Ansprechbarkeit der Person dann auch immer mit reinspielt eben. Und deswegen finde ich das, also ich persönlich finde das Wahlsystem nicht falsch. Und gleichzeitig ist natürlich schon auch die Frage, wie viele Leute schreckt das ab? Also wie viele haben Sorge, sich zu verzählen? Ich finde auch, das habe ich auch das letzte Mal, glaube ich, gesagt, die Debatte um die Größe des Wahlzettels so ein bisschen daneben, muss ich sagen. Ich verstehe, dass es irgendwie ein lustiger Aufmacher ist.
Ist halt exotisch irgendwo, ne?
Ja, genau. Voll. Ja. Und ich meine, im Vergleich zu so einem Wahlzettel bei der Europawahl oder bei der Bundestagswahl ist das Ding natürlich 4-mal so groß irgendwie. Und gleichzeitig hat mir irgendwie da auch gefehlt, darüber zu sprechen, warum das so ist. Also ich meine, wie Hammer ist es denn bitte, dass wir über 1200 Leute hatten, auf alleine bei der Stadtverordnetenwahl, die gesagt haben, ich stelle mich hier auf, ob als Listenfüller oder nicht, aber ich bin bereit, meinen Namen in die Öffentlichkeit zu geben und Verantwortung zu übernehmen und zumindest eine demokratische, in großen Teilen sind es nur demokratische Parteien, auf der Liste zu unterstützen. Und ich finde, das ist in Zeiten, wo wir Nachwuchsprobleme haben, wo die Leute keinen Bock mehr haben, in die Politik zu gehen. Mehr Leute gehen in Parteien, aber es gibt trotzdem Nachwuchsprobleme auf den Listen. Das sollte man eigentlich feiern. Das hat mir so ein bisschen tatsächlich auch in der öffentlichen Diskussion gefehlt.
Riesiger Aspekt. Ich finde das total wichtig und wertvoll, dass du das sagst. Wobei mich da auch interessieren würde, wir sind jetzt noch im Komplex Stadtverordnetenversammlung, da gab es ja nun wirklich eine ganze Menge Nicht-Parteien, die auch angetreten sind,
genau,
also Bürger für, Wählerlisten, genau, Gruppierungen, Tierschützer mit singulären Anliegen und so weiter. Mhm. Und das sind ja auch, also von sehr vielen als reine Exoten betrachtet, aber natürlich gehören die auch zu der Gruppe dazu, die du gerade genannt hast. Naja, ich zeige mein Gesicht. Ja. Ich gehe, um karnevalistisch das auszudrücken, ich gehe in die Bütt.
Genau, ja.
Also es ist schon total interessant. Wissen wir was darüber, also natürlich wissen wir das prozentuale Abschneiden dieser Gruppierungen, aber was da aus deiner Sicht heraussticht irgendwie?
Also ich glaube, interessant ist es zu sehen, dass tatsächlich mehr Einzelne es jetzt reingeschafft haben oder wir eine höhere Heterogenität haben nochmal im Stadtparlament als zuvor. Wir hatten 16 Parteien und Wählerlisten 2021, jetzt sind 17. Das heißt, das Angebot wird ja schon auch in Anspruch genommen, ne?
Ja.
Also ich meine, ich bin jetzt natürlich voreingenommen als eine Person in einer noch jüngeren Partei, die noch nicht auf Landes- und Bundesebene vertreten ist. Deswegen wird es jetzt niemand überraschen, wenn ich das sage. Aber was ja auch immer wieder als Kritik auch von Vereinen wie Mehr Demokratie zum Beispiel kommt, ist die Frage danach, was passiert denn eigentlich mit den Stimmen, die abgegeben werden für kleinere, jüngere Gruppierungen oder Nischenparteien zum Beispiel bei Landtagswahlen und bei Bundestagswahlen, weil diese Stimmen faktisch verfallen, wenn die 5%-Hürde ja nicht erreicht wird. Mhm. Und das gibt es bei den Kommunalwahlen nicht. Und ich glaube schon, dass es ein Ausdruck von einer nuancierten Interessensvertretung auch sein kann, wenn kleinere Gruppierungen eben mit berücksichtigt werden. Ich verstehe total, dass es im realpolitischen Prozess dann auch schwieriger ist. Also das, klar, ja, ich sehe ja auch, wie lange die Plenarsitzungen dauern, wenn dann alle nochmal irgendwie ihre Redezeit aufbrauchen wollen oder wenn Nischenthemen vorangebracht werden. Aber ganz ehrlich, eine Demokratie ist halt auch nicht geschenkt.
Ja, ja, absolut.
Und ich denke mir auch immer, wenn dann Kritik von Größeren kommt, dass es alles so lang dauert und dass es immer eine immer größere Zersplitterung gibt, dann muss man doch irgendwie auch den Raum dafür schaffen, diese Nischen auch stattfinden zu lassen in den eigenen Reihen. Also du kannst ja nicht jemanden kritisieren, zu sagen, warum hast du dieses Interesse und warum willst du das vertreten sehen, ohne selber zu sagen, kann ich das denn in meiner eigenen Struktur vielleicht berücksichtigen und damit auch befrieden?
Ich habe kürzlich in einem Podcast mit Damian Böselager, der Europaparlamentarier von deiner oder in deiner Partei ist und der prinzipiell eben angemerkt hat, naja, in dieser Meckerkultur ist es schon eine wichtige Sache, sich Gedanken darüber zu machen, wie funktioniert denn demokratische Partizipation? Mhm. Und sie funktioniert, indem ich in eine Gruppierung, in eine Partei reingehe.
Ja.
Also das fand ich, so simpel das klingt, der Sachverhalt ist vielen nicht gegenwärtig, würde ich mal sagen. Ne?
Ja. Wobei ja immer mehr Leute auch Parteien beitreten. Ne? Da gab es ja nochmal einen Aufschwung. Ich weiß nicht, ob das Ampel aus war oder nach der letzten Bundestagswahl. Es gibt ja so viele Anlässe jetzt in den letzten 18 Monaten irgendwie politisch aktiv zu werden. Ich glaube, da gab es ja schon nochmal einen guten Zulauf bei vielen, vielen Parteien aus dem gesamten Spektrum. Das ist ja schon mal was ganz Gutes.
Was war? Was kommt?
Was war, kann man relativ leicht sagen, in Frankfurt. Frankfurt ist, ich sage das jetzt mal vornehm, sehr lebhaft, was Politik angeht. Bündnisse kommen zusammen, Bündnisse gehen auseinander, neue Bündnisse werden geschmiedet. Und für mich ist die Fragestellung, weil du bist hier gefragt als Dezernentin, nicht als Vertreterin deiner Partei, ob der Demokratie aus deiner Sicht ein guter Dienst erwiesen wurde mit dieser Kommunalwahl, die wir jetzt hinter uns haben, und der Ausblick auf Bündnismöglichkeiten überhaupt in der Stadt?
Ich glaube, die steigende Wahlbeteiligung spricht für sich. Ich glaube, das ist ein gutes Zeichen dass die Menschen zur Wahl gehen.
Über 50 kann man auf jeden Fall dann sagen, ist die Legitimität, weil diese Diskussion wird ja auch mal wieder geführt.
Dann fehlen uns noch 0,5%. Ja. Wir hatten ja 49,6%. Ja. Tendenz steigend, zumindest bei der Stadtverordnetenwahl. Was so die Bündnisse angeht, ja, kann ich nicht viel Unpolitisches dazu sagen. Genau. Deswegen ist immer eine Sache für sich irgendwie.
Es bleibt komplex.
Es bleibt komplex. Sagen, ne? Es wird auch nicht langweilig in Frankfurt. Ja. Was mir zu bedenken gibt, ist die Beteiligung bei der kommunalen Ausländervertretung, wo wir 21 einen Anstieg hatten tatsächlich auch, weil dort die Wahlen zusammengelegt worden sind, die Kommunalwahlen. Zuvor waren die ein bisschen zeitlich versetzt und dann wurde erst später die Stadtverordnetenwahl hat dann stattgefunden. Und wir haben jetzt von 21 auf 26 tatsächlich nochmal einen Abfall von 13,5 auf 12,1% bei der Wahlbeteiligung gehabt. Und ich meine, das ist halt schon in einer Stadt wie Frankfurt sehr, sehr krass.
Internationalste Stadt der Republik, natürlich, ja. Klar. Ja.
Und ich finde das schon bedenklich. Ist halt dann auch die Frage, ob die Leute es nicht mitbekommen. Das habe ich auch wahrgenommen, dass viele das gar nicht wussten. Viele, die nicht Deutsch gesprochen haben, wenn man denen dann zum Beispiel, also ich beherrsche jetzt nur Englisch, also habe ich mit denen meistens Englisch gesprochen, dass ich denen dann erklärt habe, dass sie auch wählen gehen können, das überhaupt nicht wussten, obwohl sie ja natürlich eine Wahlbenachrichtigung auch nach Hause kriegen. Das heißt, eigentlich ist es ja eine viel größere Frage, was Behördenkommunikation mit Menschen, deren zum Beispiel Muttersprache nicht Deutsch ist, weil das ist bei einem Großteil derer, die für die KAV wahlberechtigt sind, eben auch der Fall, wie wir die erreichen können, dass ein Behördenbrief nicht einfach ein Behördenbrief ist mit muss ich was machen? Nein, muss ich nicht. Okay, dann lege ich es weg. Ja. Sondern wie erreichen wir die Leute? Und wir hatten ja schon die Plakate auf 6 verschiedenen Sprachen gehabt. Wir haben geflyert, wir haben eine Social-Media-Kampagne gemacht. Es ist wirklich, ja, die Frage, ob das die Frage nach Wirksamkeit ist, dass man denkt, ich kann da ja eh nicht wählen. Ich kann das schon auch verstehen, dass das ein Überraschungseffekt für viele ist, weil du bei der Landtagswahl und bei der Bundestagswahl so als Spectator from the outside quasi mal reinschaust auf das, was dann deine Mitmenschen irgendwie wählen in einem Land, in dem du lebst und dann selber keinen Einfluss darauf hast. Aber ich finde es schade und ich glaube, da müssen wir uns wirklich Gedanken machen, weil ich mir auch diese Debatten nicht mehr anhören kann über, jetzt haben wir es gerade mit dem Fall Colleen Fernandes und dann sagt ein prominenter Mensch auf Bundesebene, das Problem ist Zuwanderung, wo ich mir echt denke, so hey, das ist alles so viel komplexer. Und eine Verschiebung des Diskurses, wie können wir es denn schaffen, dass wir eine Gesellschaft, die zum Teil selber auch noch sehr parallel gelebt wird, zusammenzubringen?
Ja, absolut. Mich würde mal interessieren, mit den neuen Möglichkeiten digital zu analysieren auch, ne, oder Analysedaten digital zur Verfügung zu stellen, wird es da eine Chance geben, diese Daten der, ja man muss ja hauptsächlich sagen, Wahlenthaltung der Mitbürger ohne deutschen Pass, dieses Mal, dass wir es in 5 Jahren besser machen, dass also da die entsprechenden demokratischen Instrumente noch geschärft werden weiter? Du hast ja, das ist ja nicht wenig, was ihr gemacht habt mit den Plakaten, den Flyern und so weiter und so weiter. Und an einer bestimmten Stelle muss man natürlich auch sagen, kann man Menschen zum Jagen tragen, ne?
Ja, also ich glaube, was nochmal spannend wird tatsächlich, ist, wenn wir Ende April dann auch die Mehrthemenumfrage vorstellen. Das ist ja diese große Umfrage, wo wir 12.000 Menschen waren es, glaube ich, anschreiben in Frankfurt und mehr als die Hälfte in aller Regel sich dann auch zurückmeldet und eine Reihe an Fragen beantwortet. Das schickt das Statistikteam auch mal raus über unser Amt. Und da wird dann abgefragt, was die Hot Topics sind, die die Frankfurterinnen und Frankfurter interessieren, wie sehr sie der Verwaltung vertrauen. Und letztes Jahr, als diese Umfrage rausging, gab es einen großen Themenblock zu Kommunalpolitik. Das heißt, da werden wir auch nochmal nachfragen, wie wahrscheinlich es ist, dass die Leute wählen gehen werden. Das wird ein interessanter Abgleich dann auch nochmal sein, weil die Umfrage tatsächlich auch repräsentativ ist, weil sie so breit gefächert ist. Und ich glaube, dann wird es auch nochmal interessant, wie die Fragen zur Kommunalpolitik beantwortet werden. Und vielleicht können wir daraus auch schon ein paar Schlüsse ziehen. Auch was das Interesse angeht, viele sind ja viel eher dabei, dass sie über Bundespolitik sprechen im Alltag, weil Bundespolitik auch einfach viel mehr stattfindet in der Presse. Die wenigsten Leute gucken in die Lokalpresse rein, das hatten wir ja auch schon in der Vergangenheit ein paar Mal thematisiert. Wenige Leute haben Bezug zur Kommunalpolitik, obwohl sie mit am am ausschlaggebendsten ist für das Klein-Klein im Alltag quasi, kommt mein Bus rechtzeitig, kann ich die Verwaltung rechtzeitig erreichen, habe ich einen Kita-Platz für mein Kind, wie ist die Schule und so weiter. Und ich glaube, das wird nochmal interessant und daraus können wir nochmal Erkenntnisse ziehen. Und dann kann hoffentlich auch die Politik drauf reagieren.
Wahnsinnig spannend, auch diese Interaktion zwischen Bundes, Europa, Welt, wenn du willst, Weltpolitik sozusagen.
Alle reden über Geopolitik, Weltpolitik,
klar. Und dem Kommunalen und dann Präferenzen einfach durch angekreuzt werden. In manchen Fällen relativ sicher, denke ich, ist das festzustellen, aber mit Daten sicherlich auch nochmal weiter zu belegen. Wir gehen mit dem Zoom-In noch weiter runter, nämlich auf die Ebene der Ortsbeiräte an dieser Stelle. Yes. Du hattest eingangs eine total spannende Sache gesagt, eine Korrelation zwischen der Altersstruktur der Demografie in einem Stadtteil und der Kandidierenden.
Ja.
Das, also solche Geschichten finde ich irre spannend.
Ja. Ja?
Also rauszufinden, boah, die uns vertreten wollen oder sollen, sind alle Methuselixe und die Bevölkerung im Stadtteil ist blutjung.
Wir haben in der Pressekonferenz von der Wahlanalyse, das finde ich nämlich auch total spannend, auch nochmal vorgestellt, dass zum Beispiel der Ortsbeirat 1, also Innenstadt, Bahnhofsviertel, Gallus quasi, das ist der jüngste Ortsbeirat in Frankfurt tatsächlich ist. Und da ist es zum Beispiel so, wir haben, wenn ich jetzt mal die 18- bis 24-Jährigen nehme, in dem Ortsbezirk gibt es fast 40% von denen, also 38 mal aufgerundet. Und die Gewählten, da machen fast 48% tatsächlich die 18- bis 24-Jährigen aus. Also 10% mehr der Gewählten, als es tatsächlich in der Bevölkerung gibt. Und das ist schon, das finde ich ein schönes Signal. Also die
spannend.
Ortsbeiräte sind jung,
jünger
als die Bevölkerung vor Ort. Und das finde ich eigentlich auch ganz, ganz interessant. Das passiert nicht so oft, weil wir haben dazu zum Beispiel den Kontrast, den Ortsbeirat, ich suche es mal gerade nebenbei raus, 16, das ist so witzig, ihr müsst euch mal diese Grafik angucken, unter statistikportal.frankfurt.de/Wahlanalyse.
Marketingprofi, super, ja, klasse.
Wo die Gewählten, zum Beispiel der 18- bis 34-Jährigen, 5,3% ausmachen, die Bevölkerung allerdings in dem Ortsbeirat, das ist Bergen-Enkheim, das Gebiet rund um Bergen-Enkheim.
Die sind 80 plus.
Die sind, da sind nur, also da sind 20% 18 bis 34.
Ja.
Die Wahlbevölkerung knapp 40% bei 60 Jahren und älter.
Mhm, klar.
Aber die Gewählten über 52% tatsächlich. Das heißt, also wir haben im Vergleich, um es nochmal ein bisschen einfacher zu machen, 13% mehr über 60-Jährige in diesem Ortsbeirat sitzen, als in dem Stadtbezirk sind. Und wiederum aber 15% weniger an jungen Menschen, als es in der Stadtbevölkerung ist. Also das ist schon super interessant, wie die Leute mobilisiert werden, wie sie sich aufstellen und wie sie dann schlussendlich auch gewählt werden.
Das Grundphänomen auf jeder politischen Ebene ist ja, dass alte Menschen, also ich muss mir nur die Staatsoberhäupter dieses Planeten angucken, dass sehr alte Menschen ein N, was mutmaßlich eben einige Jahrzehnte jünger ist, repräsentiert.
Ja.
Und das ist natürlich nicht wünschenswert. Ne? Das ist ja auch ein politisches Mantra von dir sozusagen. Ne?
Ja, da haben wir ja schon so oft drüber gesprochen. Ne? Also wie die Demografie ist einfach.
Besonders auf der kommunalen Ebene müsste das eben irgendwie gut funktionieren.
Ja, und vor allem denke ich mir, also gut, ja, das ist halt vielfältig. Ich denke einerseits, Kommunalpolitik ist der perfekte Einstieg, um ein realpolitisches Gespür für Kompromisse, für Aushandeln, für Debatten auch wachsen zu können in einem etwas kleineren Rahmen als auf der großen Weltbühne irgendwie auch machen zu können als junger Mensch. Und gleichzeitig ist es natürlich auch so, viele junge Menschen machen ihre Ausbildung oder starten ihr Studium in einer anderen Stadt, als sie dann am Ende auch danach leben. Das heißt, wenn du irgendwie erst, keine Ahnung, nach Frankfurt gezogen bist und erst ein halbes Jahr hier lebst, verstehe ich schon, dass du sagst, naja, ich kann mich jetzt ja nicht hinstellen und irgendwie hier Kommunalpolitik machen. Obwohl, ja, kannst du eigentlich. Vielleicht ist das auch super,
schon,
guten Blick von außen zu haben.
Mhm.
Und gleichzeitig kann man mit einer Zeit von 5 Jahren auch natürlich als junger Mensch nicht immer garantieren, dass man dort bleibt. Ja, das ist vielleicht anders als eine Person, die schon ein gefestigtes Familienleben hat. Und gleichzeitig kann natürlich auch jemand mit Mitte 40 auch irgendwann sich entscheiden, in eine andere Stadt zu ziehen, ob das aus beruflichen Gründen ist oder familiär bedingt oder so oder beides in Kombination miteinander. Also vielleicht müssen wir da auch ein bisschen flexibler denken. Ich habe das ja auch ganz krass wahrgenommen, dass als unsere Volt-Fraktion zum Beispiel angekündigt hat, dass 4 der Stadtverordneten nicht nochmal ihr Mandat in dieser Wahlperiode annehmen möchten, weil sie halt auch einfach noch ein Leben neben der Politik haben und dem auch nachgehen möchten und auch mal andere Dinge machen wollen und vielleicht auch losgelöst von Frankfurt Dinge planen möchten, dass da auch ganz irritiert in manchen Teilen darauf reagiert worden ist. Also, dass Leute auch mich gefragt haben, was ist denn los? Was ich total krass finde, weil das ja so sehr für sich spricht. Ja. Also, wir sind eigentlich so eine extrem mobile Gesellschaft geworden. Aber sobald du diesen Fuß in die Kommunalpolitik machst und dann du nicht die nächsten 12 bis 18 Jahre irgendwie dabei bist, denken die Leute, was ist denn hier los?
Das stimmt was nicht. Mhm.
Was ja verrückt ist, weil es total entgegengesetzt, also dem Lebensmodell von sehr vielen, vor allem jungen Menschen auch einfach ist. Und ich finde, diese Haltung spricht ja auch schon für sich.
Ja, ich muss auch sagen, ich finde das Normalste von der Welt, dass ein junger Mensch oder auch ein alter Mensch seinen kleinen Zeh in das Haifischbecken der Kommunalpolitik steckt für eine Wahlperiode, für 5 Jahre.
Ja.
Und dann sagt, okay, das war eine interessante Erfahrung, ich mache jetzt was anderes. Normalste von der Welt eigentlich.
Ja,
ne?
Ja. Aber dazu will ich auch noch, kleiner Disclaimer, auch natürlich sagen, ich weiß, ich bin natürlich auch ein bisschen kosmopolitisch geprägt.
Ja.
Ist mir schon klar, dass natürlich nicht jeder junge Mensch weg möchte, weg kann. Eltern pflegen, Großeltern unterstützen, zu Hause. Ist auch nicht so, dass man mal einfach nach einer Ausbildung irgendwie einen Job anfängt und dann ins Ausland zieht. Das ist mir schon auch klar. Ja.
Aline, zum Schluss wollen wir gerne noch das Philosophie-Department betreten und das machen wir gemeinsam mit der Praktikantin, die Ferien hat.
Die hat Ferien, die chillt zu Hause, sucht den Osterhasen.
Das würde mein Hund dazu sagen.
So. Die Praktikantin hat mit dir gemeinsam das beobachtet, das ganze Geschehen und hat dich sehr vermisst, weil du viel weg warst, logischerweise im Rahmen dieser Kommunalwahl, kann ich mir vorstellen. Ich sehe auch viele Instagram-Stories von dir mit Hund to make up sozusagen, also um es wieder gut zu machen.
Ich habe sie auch versucht, überall hin mitzunehmen, wo es ging tatsächlich.
Ja. Aber wir wissen natürlich alle, sie ist eine tiefe Denkerin und sie macht sich Gedanken über die Zukunft der Demokratie. Und dieses ganze Spektakel der Kommunalwahl aus ihren Augen bringt das, wir müssen ja zur Kenntnis nehmen, dass Demokratie arg gefährdet ist in unseren Tagen und keine gute Zeit hat, um es mal ganz einfach zu sagen. Mhm. Ja? Und auf eine Art und Weise verteidigt werden sollte, glaubst du, glaube ich, glauben alle hier im Dezernat 5 logischerweise und die allermeisten in der Stadtverwaltung Frankfurt auch. Was wären die Anregungen für die Praktikantin? In 5 Jahren machen wir Kommunalwahl noch besser, noch demokratiefreundlicher.
Also vielleicht fängt es damit an, dass man in jedes Wahllokal seinen Hund mit reinnehmen sollen dürfte. Ich musste mich abwechseln mit meinem Partner, dass wir wählen gegangen sind, weil wir sie dabei hatten. Aber nee, natürlich mag nicht jede und jeder Hunde und es soll auch niemand abgehalten werden, wegen der Angst vor Hunden wählen zu gehen am Ende. Ich glaube, natürlich wünscht sie sich mehr Hundeparks, so wie immer. Weniger versiegelte Flächen, ist auch klar. Aber ich glaube, vielleicht können wir ja ein bisschen was von Hunden lernen, dass wir vielleicht, bevor wir einander anbellen, nicht alle Hunde bellen einander, aber es gibt kleine.
Und sehr viele Menschen bellen einander an.
Sehr viele Menschen bellen einander an. Mhm. Und vielleicht, ich habe nichts gegen kleine Hunde, aber ich benutze das Bild jetzt einfach mal. Man kennt das doch, man läuft die Straße runter, dann hat man entweder selber einen Hund dabei, der nicht sehr klein ist, oder aber man beobachtet das. Da ist da ein kleiner Hund, der aus der Ferne schon anfängt, einen großen Hund anzubellen. Einfach, weil er existiert oder langläuft. Und der kleine Hund macht das ja, weil er Angst hat. Der macht das ja, um schon mal vorab Deterrence, schön den großen oder mittelgroßen Hund wegzuhalten. Vielleicht sollten wir uns ein bisschen mehr angewöhnen, nicht dieser kleine Hund zu sein, sondern uns erstmal beschnuppern, bevor wir dann im Zweifel immer noch aufeinander losgehen können auf politischer Bühne und eben auch zwischenmenschlich und gesellschaftlich. Einfach ein bisschen sich dran gewöhnen, dass wir uns vielleicht aus unseren eigenen Häuschen, unseren markierten Gärtchen auch mal rausbewegen und uns irgendwo auf neutralem Grund auch treffen, um mal zu schauen und zu hören, was der andere denn, wie der andere riecht, wo der unterwegs gewesen ist. Das heißt nicht, dass wir gleich werden müssen, sondern es heißt, dass wir vielleicht die Perspektive des anderen nochmal stärker einnehmen können und gleichzeitig aber auch in aller Liebe zur Toleranz, auch wenn wir geschnuppert haben, verstanden haben, dann auch klar zu wissen, das ist durchaus ein Kollege, den ich anbellen kann und wo ich hier auch eine rote Linie ziehen kann. Und vielleicht ist das, das ist jetzt richtig laienphilosophisch gewesen, aber ich hoffe, ihr konntet mir folgen, vielleicht ist das was wir von Hunden lernen können. Erstmal gucken, was dahinter steckt, bevor wir uns von der Optik schon abschrecken lassen, weil ich glaube, das ist ein politischer und gesellschaftlicher Habitus geworden, der uns nicht gut tut und unserer Demokratie nicht gut tut.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand das überhaupt nicht laienphilosophisch. Ich fand das richtig klasse und es passt irgendwie als Schlusspunkt zu einem wirklich Deep Dive zum Ausgang dieser Kommunalwahl mit vielen Zahlenbergen. Aber am Ende des Tages geht es darum, wenn wir uns für Demokratie interessieren, dass wir zum Beispiel auch mal vom Hund lernen. Und da von der Praktikantin, da habe ich gar keinen Zweifel dran, dass wir eine Menge lernen können.
Die lässt auch grüßen.
Ja, viele Grüße zurück an dieser Stelle.
Richtig gerne aus.
Und vielen Dank, Aline.
Danke dir, Andreas.
Das war Fax Me, if you can. Wir freuen uns über Likes, Abos, Feedback, Themen. Bei Instagram findet ihr uns hier, @dasderzernat5. Fax me, if you can. Next Stop in 2 Wochen.